bislang muss ich sagen, für dieses Thema, ich habe darauf eigentlich gedacht, dass man ein bisschen einen auf den Bömmel kriegt, aber
warum?
Bislang muss man sagen, thematisch.
Weil es einfach, ich meine jetzt,
ja,
wenn dann so eine Art, also wir sind ja jetzt gerade genau in der Zeit, wo genau solche Themen besprochen werden müssen.
Ja, aber es ist natürlich keine Widerstandsbiografie, die man erzählt, und ich habe damals ja Napola gemacht und damals waren die Kritiken super scharf und das, ich finde, dass es thematisch durchaus vom Ansatz in eine ähnliche Richtung geht, also dass man sozusagen die sogenannten Täterperspektiven einnimmt und das ist bei der Presse. Aber vielleicht hat sich auch einfach was getan in den 20 Jahren.
Bist du ja kritisch damit umgegangen.
Finde ich auch, ja.
Würde ich mal sagen.
Aber
wir sind direkt eingestiegen.
Ja.
Und ich glaube, ich lasse es auch so, weil es ist ganz lustig, weil ihr hört schon die Stimmen im Hintergrund und ihr habt eingeschaltet. Und genau, vielleicht spielen wir jetzt gleich die Intro-Musik ein und dann reden wir weiter.
Indie Film Talk, dein Podcast übers Filmschaffen. Viel Spaß.
Genau, ihr habt ja schon ein bisschen was gehört und schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Indie Film Talk Podcast. Mein Name ist Eugene und ich freue mich, dass wir heute wieder ein schönes Gespräch führen können über den Film, über die Arbeit am Film und diesmal direkt nach einer Premiere, nach einer Kinopremiere von dem Film Der Tiger, der, wenn wir aufnehmen, übermorgen im Kino auch wirklich zu sehen ist, bevor er dann irgendwann bei Amazon Prime wahrscheinlich zu erhalten ist, weil es ist eine MGM Studios Produktion oder auch Amazon MGM Studio Produktion, muss man jetzt auch so sagen, genau, die stattgefunden hat. Und wen ihr im Hintergrund gehört habt, sind zum einen der Regisseur vom Film, Dennis Gansel, der hier gegenüber von mir sitzt. Kannst ja kurz nochmal deine Stimme verlauten lassen.
Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass ihr gekommen seid. Und natürlich auch noch, nicht natürlich, aber das seht ihr wahrscheinlich oben im Text, deswegen sage ich natürlich Benjamin Kaubisch, der Editor vom Film.
Hallo. Ja, auch danke, dass ich hier sein darf.
Schön, dass ihr da seid. Und wir sind so reingestolpert schon ins Gespräch. Jetzt überlege ich gerade, wie ich den Bogen am besten wieder so ein bisschen versuche. Ich sage mal am Anfang, das hört ihr immer nicht, dass beim Podcast merkt ihr, das hört ihr nicht, aber merkt ihr, wir versuchen ja immer hier mehr Gespräche zu führen, als reine Interviews zu führen. Das heißt, ich habe immer meine Notizen, aber versucht ihr es immer so ein bisschen zur Seite zu legen, zu sagen, okay, mal gucken, wo wir denn so im Gespräch landen. Und dann am Ende entscheiden wir so, okay, das ist das Thema am Ende, was wir wirklich besprechen wollen. Aber deswegen, wir haben eigentlich immer so eine Standardfrage, die wir all unseren Gästen fragen. Und die frage ich zuerst, bevor ich euch frage, wie es euch nach der Premiere ging. Nämlich, wie seid ihr denn zum Film gekommen?
Benny fängt an.
Ich fange an, okay. Wie bin ich zum Film gekommen? Wirklich zum Film gekommen bin ich in München, damals zu meiner Zivildienstzeit, und bin an einem Schneidestudio jeden Morgen vorbeigegangen, Schnittstudio. Und irgendwann hat mich die Neugier so gepackt, dass ich dann doch mal gesagt habe, ich schaue mal rein, klopf an und frag mal, ob sie sich nicht mal über die Schulter schauen lassen. Und dankenswerterweise war das so und habe dann ein Praktikum dort gemacht bei Roland Suso Richter und Bernd Schlegel und damals zum Film Dresden und durfte dann als Praktikumsarbeit ein Interview transkribieren vom Roland aber dann auch im Gegenzug natürlich bei jedem Schritt dabei sein, also bei der Mischung, beim Schnitt, und durfte den Film anschauen, durfte Feedback geben. Und das war natürlich dann unglaublich interessant und spannend, und davor hatte ich schon immer mit dem Gedanken gespielt, Film zu machen, und habe auch schon damals privat geschnitten viel, also die Klassiker so.
Ja, von welcher Zeit reden wir denn? Das entscheidet, was die Klassiker sind.
Ach so, die Klassiker. ja, also ich war bei den Pfadfindern und da haben wir zum Beispiel die Sommerlager dann dort kleine Kurzfilme gemacht oder TV Camcorder damals noch und dann Pinnacle Studio. Und die ganzen Sommerferien damit verbracht, dann einen Film zu schneiden, und der PC ist damals, glaube ich, gefühlt 5-6 Mal abgestürzt und alles war gelöscht und man musste alles nochmal schneiden, bis man dann irgendwann die Schnitte auswendig konnte, und das waren so die Anfänge. Ja, und danach bin ich nochmal zurückgegangen zu dem Editor, dann war der Roland schon weg, also Regisseur. Er war schon weg, und dann habe ich zu ihm gesagt, ich würde eigentlich gerne Richtung Schnitt gehen. Und er hat mir dann die Möglichkeit gegeben, mal eine Assistenz zu machen bei einem nächsten Projekt. Also nicht gleich, aber relativ bald danach. Und dann habe ich mich vom Zivildienst freistellen lassen damals. Oh. Das konnte man praktisch, wenn man ein anderes Praktikum macht. Und ja, dann durfte ich eine Woche Assistent machen.
Naja, gibt's, bevor du sagst, wie du zu Film gekommen bist, ich meine, das ist ja auch, was ich auch öfter von Kollegen höre, ist diese Schwierigkeit heutzutage in den Schnittberuf zum Beispiel reinzukommen, weil es eben diese Assistentenberufe immer weniger werden und auch diese Praktika, ne, die du zum Beispiel absolviert hast. Siehst du es genauso? Ist es so aktuell schwieriger in dem Sinne? So wie du jetzt da rein, weil du so spannend wie du oder so fast romantisch, wie du es erzählt hast, ja, ne, vorbeigelaufen, dann da reingelaufen und dann, klar, es muss nicht immer klappen, aber dass es überhaupt die Möglichkeit gab, das meine ich.
Also sagen wir so, zu dem Assistentensache ist es wirklich, glaube ich, schwieriger geworden für die Assistenz. Also das ist ein ganz großes Thema auch für uns Editoren. Also der Kampf um die Assistenten ist schon sehr viel härter geworden. Also es gibt weniger Produktionen, die jetzt einfach so sagen, ja, wir nehmen eine Assistenz. Mhm. Also bei unserem Projekt hatten wir natürlich den wirklichen Luxus, eine Vollzeitassistenz zu haben, Julia Schwalbe. Die war auch von Anfang bis Ende dabei, was natürlich auch unglaublich wichtig war für so ein Riesenprojekt.
Ja.
Aber andere Produktionen, da muss man dann wirklich auch kämpfen. Und wie ist jetzt so zum Film? Ich glaube, die Möglichkeiten bestehen immer, wenn man irgendwie sich umschaut oder halt fragt oder nachfragt und ich glaube auch so ein bisschen frech ist und einfach sagt, darf ich mal schauen oder darf ich mal mitmachen? Und dann kommt es natürlich auf, würde ich auch sagen, auf uns an. Also jetzt in dem Fall, jetzt bin ich jetzt Editor und hatte jetzt auch schon den Fall, dass an mich herangetreten wurde und darf ich mal und darf ich mal helfen. Und dann muss man natürlich für sich selber entscheiden, habe ich die Kapazität oder so, und mache das.
Spannend. Ne? Oder gebe ich den Raum halt, ne?
Ja, genau. Richtig.
Spannend. Dennis, wie ist es bei dir gewesen? Hast du beim Zivildienst abgebrochen? Und um Film zu machen.
Bei mir war es ehrlich gesagt ziemlich klassisch. Ich habe so angefangen, ich war selber in der Schule angefangen, Theater zu spielen und habe dann auf so einer kleinen Boulevardbühne, habe ich dann in Hannover dann so kleinere Rollen gespielt, so der freche Sohn und so. Der Inhaber von diesem Theater war gleichzeitig der Regisseur. Und irgendwann war so die Situation, da haben wir geprobt auf der Bühne, so ein Stück. Und dann gab er mir eine Ohrfeige, also im Charakter, ne? Und ich sag au, und der nächste und er sagt, wie heißt das? Und dann habe ich gesagt, danke. So, und dann sagt er, pass auf, du musst vor danke, ja? Da musst also nach danke musst du eine Pause machen. Und ich so, wieso denn das? Ja, da kommt der Lacher. Und es war natürlich eine leere Probenbühne. Das habe ich in dem Abend nicht gemacht und der nächste Satz ging dann sozusagen im Lacher unter. Und ich gesagt, ah, das ist, was ein Regisseur macht. Und das nächste Mal habe ich drauf geachtet, ne? Wie heißt das? Danke. Und ein Riesenlacher, ne? So, und dann sagt, ah, ist ja interessant. So, und dann habe ich eben ganz klassisch angefangen, so auf VHS Kurzfilme zu machen und habe dann schon während der Zivildienstzeit gesagt, okay, ich möchte auf die Filmhochschule und habe mich dann vorbereitet. Damals konnten sich die Unterlagen zuschicken lassen und dann habe ich gesagt, okay, was habe ich noch nicht so drauf, Filmgeschichte, und habe dann ganz viele Filme damals noch auf VHS aufgenommen. Der fantastische Film, so eine NDR-Fernsehreihe und so. Und habe mich da so ein bisschen durchgeguckt, so durch die Klassiker. Und habe mich dann während des Zivildienstes dann beworben. Und dann hat's ja Gott sei Dank geklappt, gleich in München. Genau, und habe ich dann angefangen mit, genau, da wurde ich gerade 21. Da ging es los.
Ja. Genau, du meintest gerade, war es damals auch schon so, dass du irgendwie was drehen musstest, was einreichen musstest, oder?
Ja, wir mussten Fotos machen und dann mussten wir am besten einen Film einreichen und dann vor Ort gab es dann nochmal eine Prüfung. Da haben wir auch noch einen Film gedreht und damals nochmal Polaroids sollten wir Filme, also die besten Kameraeinstellungen und innerhalb von Polaroids sozusagen eine Geschichte erzählen.
Ja, ja.
Sehr aufregend, ich weiß es noch.
Ja. Kann ich mir vorstellen. genau, wir haben natürlich bei dir, Dennis, haben wir natürlich, wir könnten über deine ganzen Filme sprechen, die du bis jetzt, auch bei dir genauso natürlich, ne, die du bis jetzt gemacht hast. Wir werden uns natürlich jetzt so ein bisschen am Beispiel unseres Tigers da erstmal ranhangeln und unser Hauptfokus wird so ein bisschen auch eure Zusammenarbeit sein. Also wie ihr zum Beispiel an solche Stoffe herangeht und wie auch die Zusammenarbeit wirklich aussieht, was vielleicht auch eine gute Zusammenarbeit ist. Das Vielleicht war es keine, vielleicht war es eine, das müsst ihr gleich sagen. das heißt, dass wir das so ein bisschen uns genauer anschauen. Deswegen würde ich einmal kurz euch fragen, natürlich klar, wie war es jetzt, wie geht es euch jetzt, einen Tag nach der Premiere, erst einmal wahrscheinlich jetzt nochmal so mit richtig vielen Leuten gesehen zu haben und genau, wie, ich meine, du hast es bestimmt jetzt auch schon öfter gehabt, wie geht's dir?
Sehr erleichtert, muss ich sagen. Der Film ist tatsächlich ja seit einem Jahr fertig und hat jetzt gelagert, damit er diesen Kino-Release bekommt. Und deshalb war für uns gestern das besonders schön, weil ich habe ihn mal wieder gesehen.
Ja.
Ja, und wir haben gestern noch gewitzelt, weil ich habe gesagt, mein Gott, ich würde ein paar Sachen tatsächlich kürzer machen, ja, also so kurz. Genau. Und ich würde gerne mal in den Schneiderraum gehen. Und Benny so, nein, man muss ihn länger machen. Ne? Das ist, also wir sind erleichtert, es war toll und es kam auch gut an. Und das ist also eine Riesenerleichterung, weil ich war echt sau nervös.
Wie ging's dir?
Ja, ich war davor überhaupt nicht nervös, was ganz komisch war, weil es schon, also ich habe den Film auch schon, glaube ich, ja, 1,5 Jahre nicht mehr gesehen. Ich habe auch die letzte, also die finale Fassung mit allen VFXen und Mischung und so weiter noch nicht gesehen und bin eigentlich relativ entspannt reingegangen, aber während des Films kam dann wirklich so, dann kamen also viele, viele Momente, die wir auch damals besprochen haben im Schnitt und so weiter, prasselten dann so auf und dadurch, das waren, wie viele Leute waren im Kino, glaube ich?
Das war voll.
600.
Ne? Ja, 600 und dann hattest du plötzlich aber so das Gefühl, es sitzen halt 600 Leute und die haben alle irgendwie, die schauen jetzt deinen Film an. Und dann kam während des Films kam die Aufregung, interessanterweise, obwohl das ja eigentlich immer, ich finde das immer spannend, weil... Du kannst ja nichts mehr ändern. Mhm. Ne? Wenn du jetzt in dem Kino sitzt, dann läuft der Film ab. Du drückst auf Start und gut, früher war es noch wahrscheinlich aufregender mit Filmen, wenn du das dann halt einfach abspielst und passiert noch was oder irgendwie reißt der Film oder was. Ne? Also, aber jetzt drückst du ja drauf und dann läuft er ab. Mhm. Aber man ist trotzdem aufgeregt. Also und gestern war so ein, also ich habe das manchmal auch nicht. Dann ist man davor aufgeregt und dann entspannt im Film, aber gestern war es nochmal so mit so vielen Leuten und auf so einer großen Leinwand. War sehr, sehr schön, aber auch danach war ich dann auch sehr emotional ausgelaugt, muss ich sagen.
Ja, verstehe ich aber auch. Aber ich meine, es ist ja immer spannend, wenn du im Publikum sitzt und dann, nehmen wir, wenn es eine Komödie wäre zum Beispiel, ne, dann auch, achtest du ja auch noch so ein bisschen auf, okay, wo lachen die Leute und wo, von deinem Atem, von dem du gesprochen hast, ne, habt ihr ja sicher auch gehabt, jetzt nicht vielleicht mit dem Lachen, aber vielleicht mit anderen Situationen, ne, wo reagieren die Leute so, wo reagieren die so, und das ist natürlich dann schon spannend nochmal, erst recht mit so einer langen Zeit. Und in dieser Zeit ist aber nichts mehr passiert am Film, meintet ihr, also jetzt so im Schnitttechnischen, es war abgenommen, es war
fertig, genau.
Wie sieht denn da bei so einem Prozess, wie sieht denn da die Zusammenarbeit mit Amazon zum Beispiel aus? Also die
sind von Anfang an, wir haben versucht, also der Film wurde entwickelt, der Frankie Kusche von der Pantaleon und ich haben so die Idee entwickelt und dann kam der Colin Tivin als Co-Autor dazu und dann haben wir das Drehbuch entwickelt und sind damit eigentlich shoppen gegangen. Ursprünglich war das als Kinofilm gedacht. Und das, da rennt man aber nicht so offene Türen ein. In Deutschland ist es ja eh sehr, sehr schwierig, Genrefilme zu machen. Ich sag jetzt mal einfach salopp, Antikriegsfilm ist auch ein Genre, also verzeiht, dass das klingt jetzt ein bisschen banal, aber und in Deutschland ist es ja so, ich sag mal, es läuft ja eigentlich nur die Komödie, dann die Komödie mit ein bisschen Tiefgang, ne, also mit einem Thema, einem gesellschaftlichen Thema im Fokus und der Kinderfilm, ne? So und
aber das, Antikriegsfilm ist der Oscarfilm.
Ja, aber ich sag nur, also von den Genres, die sozusagen viel gesehen werden und die gemacht werden. Ausnahmen bestätigen die Regeln. Mhm. Ne? Wir haben In die Sonne schauen, wir haben im Westen nichts Neues.
Genau, deswegen meine ich,
Ich weiß nicht, aber so wie ich, mein Blick auf die Branche.
Ja,
so
verstehe ich. Ne?
Also das sind auch die Sachen, die vom Publikum sehr stark angenommen werden. Und deshalb war es sehr, sehr schwer, dafür Partner zu bekommen. Und dann hat eben Amazon oder Prime Video gesagt, nee, wir haben da Lust drauf, wir finden das toll. Und der Film hat ja auch ein spezielles Ende. Das war eben auch so, dass ich immer gesagt habe, also ich habe noch eine andere Idee, ich kann das anders noch umschreiben, weil das gefällt mir auch ganz gut. Und sage, nein, wir wollen das genauso haben. Also das ist die neue interessante Entwicklung. Toll natürlich auch, finde ich, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die Streamer sind. Sie werden auch sehr konservativ mittlerweile, aber sie machen eben auch noch Stoffe bei den Serien und bei den Spielfilmen, die wir jahrelang in Deutschland so nicht machen konnten, muss man wirklich sagen. Ne? Also schaut euch an, von Blood Red Sky über Exterritorial, über Im Westen nichts Neues und so, das war ja früher sehr schwierig, das zu machen. Ne? Und das Tolle ist natürlich, sie werden dann eben auch einfach weltweit gesehen. Man ist nicht nur auf den deutschen Markt angewiesen.
Ja. wo dann wahrscheinlich auch das Genre wieder ganz gut angesiedelt ist.
Ja,
ne?
Genau. Mhm.
Da wäre eh die Frage, Kino-Release ist ja was Besonderes für Amazon Prime. Also, dass du sagst, hey, dass sie den Raum geben, dass sagen, okay, wir zeigen ihn im Kino. Wie kam das zustande?
Wir hatten relativ früh schon Screenings, vor allem für Amazon Prime Video in Los Angeles. Und die haben den Film gesehen und sagten, oha, das ist ja irgendwie, ja, das ist ja ganz spannend. Sag mal, habt ihr schon mal über Kino nachgedacht? Das kam von denen. Die haben gesagt, wir sehen da mehr drin. Und dann haben wir gesagt, ja, also sagen wir nicht nein. Und dann ist es tatsächlich so, dass in der Postproduktion die gesagt haben, okay, wir zahlen euch jetzt eben auch eine Kinomischung, wir zahlen euch eine Kinobildentfertigung. Dann sind nochmal Geld auf den Tisch gelegt, weil natürlich die ganzen VFX und alles muss anders gemacht werden. Und das war toll. Und dann haben wir den fertiggestellt. Also es gibt sozusagen ein Streaming-Format dafür und eben ein Kinoformat.
Also es ist nicht das Kinoformat, was jetzt ein Streaming-Format ist, sondern es ist zwei verschiedene Formate.
Genau. Ja. Also andere, hauptsächlich die Mischung.
Ja. Ne? Mhm. So, okay, das macht Sinn. Also jetzt nicht VFX und so.
Nee, ja, genau.
Okay. Hätte mich gewundert. Die Fernsehleute kriegen einfach nur noch.
Ich sag mal so, wir haben halt noch mehr Geld bekommen, damit auch die VFXen und damit diese ganze, also die Bildbearbeitung am Schluss ist natürlich für Kino was anderes. Das wurde dann on top gezahlt von Amazon.
Okay. Und von welcher Spanne reden wir da? Also wann kam die Idee? Also wann seid ihr auf die Suche gegangen? Und jetzt, okay, wir wissen, was wir jetzt haben für ein Jahr, aber...
Ich würde sagen, bis wir das mit Amazon Verträge fertig waren, waren das vielleicht so 1,5 Jahre. Mhm. Aber es gab auch mal einen Weg, den Film als Kinofilm zu machen. Gab es auch mal Überlegungen. Da war aber dann der Wunsch von potenziellen Partnern, das sehr, sehr prominent zu besetzen. Mhm. Also dann den großen Namen, die wir haben. Und wir haben dann auch Gespräche geführt, aber es war relativ schnell klar, dass das Interesse auch von den großen Namen gar nicht so groß ist. Also ich hoffe, es lag jetzt nicht am Drehbuch, ne? Man weiß nicht. Vielleicht auch, aber eben auch, weil dass die Rollen, gibt so eine ganz große Hauptfigur natürlich und die anderen Rollen sind jetzt keine Nebenrollen. Ich finde die auch wahnsinnig toll, aber das war sozusagen für die Liga an Prominenz vielleicht dann doch zu wenig. Und ich bin natürlich wahnsinnig froh, dass wir das jetzt so gemacht haben, weil ich finde Schauspieler in den Rollen natürlich fantastisch. Mhm. Und also das war, ist alles, Gott sei Dank ist das alles gut ausgegangen.
Ja. Wann kamst du mit ins Spiel? In welchem Prozess? Also genau, du hast gesagt 1,5 Jahre. Ich glaube, ich muss noch hinzufügen, insgesamt sind 7 Jahre gewesen, ne? Genau. Weil das klingt jetzt so, als ob das 1,5 Jahre zack, zack, erledigt, ne? Also wenn Dennis was anfasst, dann kann er das einfach zack, zack, fertig machen.
Nee, nee. Genau. Oh, schön wär's.
Machen wir noch eine Woche Schnitt und dann Picture Lock. Ja.
Genau, und in welchem Teil kamst du dazu?
Wann kam ich dazu? Ich weiß noch, irgendwann saß ich zu Hause und da hat Dennis gesagt, ey, wie schaut's denn aus? Hast du Lust beim nächsten Projekt mitzumachen? Und dann...
Ihr kanntet euch von Das Boot?
Genau,
zufällig?
Richtig.
Genau.
Ja, okay. Davor 2 Staffeln Boot zusammen.
Benny war schon Veteran, du hast schon am Boot gearbeitet und ich kam dann in der 3. Staffel dazu als Regisseur.
Genau, und da haben wir uns kennengelernt. Und dann nach der 4. Staffel hatte ich dann noch zwischendrin ein anderes Projekt und dann kam eben der Anruf und Dennis meinte, ja, das ist ein neues... spannendes Projekt, auch wieder Zweiter Weltkrieg und aber wann war das? Ich glaube, ich würde ein Jahr vor Dreh.
Ja.
Hast du? Ich glaube schon, dass ein Jahr vor Dreh, weil es eben so anspruchsvoll in der Vorbereitung und damit es halt einfach auch sicher ist, dass man Zeit hat und so weiter. Und was ich auch sehr stark gemerkt habe, man wird immer früher angefragt, damit man einfach parat ist, weil es dann doch irgendwie.
Weil man dich auch sonst nicht kriegt, Benny.
Naja.
Spricht für dich. Spricht für dich.
Genau, aber um es halt einfach auch planen zu können und
aber ist es für dich gut, früh genug an das Set oder an die Produktion herangeführt zu werden? Oder ist es gibt ja auch die Meinung, die sagt, ja, dann, wenn ich gebraucht werde, so in gewisser Weise, oder ab dann, oder sagst du, hey, also nicht nur wegen der Planungssicherheit, sondern auch wegen dem Inhaltlichen, dass du sagst, es ist eigentlich ganz gut, irgendwie schon in dem Prozess zu sein, da hast du wahrscheinlich noch geschrieben. Oder zumindest erste Drehbuchfassung oder wie auch immer, irgendwie sowas. Ne? Und
ja, also für mich ist schon also immer mehr, immer wichtiger eigentlich früher dabei zu sein. Also jetzt gerade beim nächsten Projekt bin ich immer mehr drauf dran zu sagen, ich will früher dabei sein und auch schon das Drehbuch relativ früh lesen, sogar nicht die letzte Fassung, sondern vielleicht auch eine Fassung davor, um halt eben dem Regisseur dann auch Feedback geben zu können, weil ich immer mehr merke, dass man doch mit einer guten Vorbereitung einiges hinten raus leichter oder effizienter machen kann und oder kosteneffektiver oder aber auch qualitativ besser jetzt im Schnitt. Und das habe ich doch irgendwie jetzt auch bei Tiger haben wir das, dadurch, dass wir davor schon zwei Staffeln Boot gemacht haben, das war wirklich interessante Entwicklung. Man sagt, man hat sich so aufgeschrieben von der ersten, also von der ersten Staffel mit Dennis Boot zur zweiten Staffel haben wir schon geredet, was können wir besser machen, was machen wir anders, wo kann man irgendwie sagen, dass man nicht zu viel, sozusagen, dass nicht so viel unter den Tisch fällt an Material, weil man es irgendwie dann doch schwieriger hernehmen kann. Und bei Tiger war es dann wirklich eine ganz bewusste Entscheidung dann in der Vorbereitung zu sagen, okay, was können wir aus zwei Staffeln Boot mitnehmen? Weil es ja doch so eine Parallele hat irgendwie, ne? Also es ist auch ein
Art Kammerspiel.
Ja, es ist enger Raum. Es war enger Raum, es war bedrückt. Historisch ist natürlich auch in der gleichen Zeit irgendwie, aber gerade diese Lokalität oder genau des Panzers war sehr, sehr vergleichbar mit Boot. Also Boot ist natürlich noch, ein U-Boot ist natürlich noch größer physikalisch, aber natürlich sind auch viel mehr Leute. Also ist es eigentlich wieder umgerechnet dasselbe, weil, genau.
Und man muss dazu sagen, es ist tatsächlich ja so, dass die Editoren häufig die Drehbuchprobleme ausbügeln müssen.
Mhm.
Also das ist ja immer das große Ding. Und deshalb finde ich die Entwicklung, dass man die Editoren und Editorinnen frühzeitig ins Boot holt, toll. Und weil, also es ist tatsächlich so, also oft muss man ja so ein bisschen retten auch. Und es ist mittlerweile eben so, Benny liest das Drehbuch und sagt so, okay, und ja, das funktioniert gut. Und teilweise binde ich ihn auch ins Casting schon ein und sage, guck mal, das ist jetzt irgendwie die Idee. Und jetzt haben wir zum Beispiel einen Hauptdarsteller für den neuen Film. Und der hat viel mit einer Stimme, die sozusagen nicht anwesend ist, zu tun. Und der Benny schneidet jetzt dann das Stimmencasting gegen das Casting des Hauptdarstellers. Jetzt schon, ne? Also es hilft uns wahnsinnig im Auswahlprozess. Im Entscheidungsprozess und das finde ich schon gut, ne? Und man muss sagen, auch viele Kolleginnen und Kollegen von dir verlangen das auch. Die sagen so rechtzeitig, ne? Also Hans-Jürg Weisbrich zum Beispiel, ganz super toller, bekannter Editor, der sagt zum Beispiel, es ist nur das Drehbuch. Klar, ist für mich wichtig, wer Regie macht, aber ich entscheide nur aufgrund des Drehbuchs, weil ich habe schon so viel retten müssen. Mm. Ja. Da ist die Qualität, ne? Und deshalb ist das also so eine Position, wo man eigentlich frühzeitig zusammenarbeiten muss.
Was nehmt ihr denn aus dem Boot? Du hast es so ein bisschen angedeutet. Was habt ihr denn aus dem Boot mitgenommen? Ich denke jetzt komisch, was habt ihr denn aus der Serie das Boot mitgenommen?
Torpedos.
Kofferraum auf und Torino gemacht.
Für das neue Projekt könnt ihr irgendwie da ein, zwei Beispiele nehmen, wo ihr sagt, okay, das sind Learnings, die wir da rausgenommen haben, die wir jetzt vielleicht hier mit angewandt haben, technisch, aber auch narrativ oder, ne?
Nach oben schauen. Benny sagte mir, als ich sagte, jetzt ich habe so wenig Zeit im Boot, was soll ich denn drehen? Er sagte, dreh Close-Ups und die Leute schauen nach oben. Es ist immer spannend, ja, und damit komme ich immer raus. Es gibt immer sozusagen Exit-Way. Und dann hat man natürlich bestimmte Leute oder bestimmte Figuren oder Schauspieler, die besonders gut funktionieren, wo man dann sagt, das ist immer so ein Exit, ne? Also immer ein Close-Up drehen. Also hatten wir zum Beispiel auch, weiß ich noch, bei Jim Knopf, da hat mir auch der Editor damals erzählt, der Uli Christen, dreh immer noch, weil der Kleine war so toll, der Jim Knopf, sagt, dreh immer, egal was du hast, jede Reaktion. Wenn man manchmal in den Szenen nicht weiterkam, dann kannst du immer auf Jim Knopf schneiden, weil du immer eine tolle Reaktion von diesem Kind halt hast.
Ja,
ne? So,
ja.
Das geht immer so. Und dieses Feedback geben eigentlich die Editoren ständig, ne? So, ne? Also das ist eigentlich, manchmal darf man ja gar nicht sagen, es ist manchmal fast wichtiger, als was die Produzenten dann sozusagen im laufenden Prozess sagen, weil die sagen, machen, geben auch tolles Feedback, aber im Schneideraum, das ist die Stunde der Wahrheit. Ne? Da wird's brutal, da weiß man genau, was man schon scheiß gedreht hat oder was überhaupt nicht funktioniert. Ne? So, also das ist wirklich brutal. Und deshalb ist es sehr gut, wenn aus dem Schneideraum kommt, Dennis, ganz kurz, nur eine kleine Sprachnachricht, pass mal da ein bisschen auf und die Person ist ein bisschen overacted oder du selber hast dich zufrieden gegeben oder das Coverage ist ein bisschen dünn.
Ah, okay.
So, da höre ich immer sehr drauf.
Also habt ihr mit den Dailies gearbeitet, das heißt, du hast
genau
so eine Dailies gekriegt, ja, und dann hast du dann da schon so ein bisschen mit, okay.
Ja, genau, also ich fange eigentlich, also da hatte ich schon drei Tage vor Drehbeginn angefangen, so richtig, um einfach schon reinzukommen, aber dann geht's eigentlich so richtig los, wenn halt einen Tag später oder, also idealerweise einen Tag später die Dailies kommen. Und die kommen dann direkt in den Schneiderraum und dann sind so die ersten drei Tage sind dann immer die die heißen Tage, sage ich dir mal, da rufen dann auch alle an und sagen, wie ist es und wie schaut's aus? Mhm. Und genau, und dann hat sich so etabliert bei uns zum Beispiel, dass wir, glaube ich, jeden Abend dann immer eben Sprachnachricht ist jetzt immer ganz angesagt, dass jeder halt einfach, wenn er einen Gedanke hat oder Ding hat, einfach diese Message dann aufnimmt und man kann sich, also Dennis, du beim Dreh wahrscheinlich, wenn du mal Pause hast und ich, wenn ich dann auch mal aus meinem Schnitttunnel wieder auftauche und dann sage, okay, gut, was gibt's für Feedback oder was können wir nochmal neu drehen oder, ja, genau, justieren. Und um nochmal die Frage davor zu, aber was für mich auch immer wichtig war, auch bei Boot, als auch jetzt bei Tiger, weil man muss ja verstehen, also das waren ja die Außenshots und dann innen war eigentlich alles Studio. Also es war innen ja nachgebaut, der ganze Tiger. Und für mich ist immer so wichtig, dass man praktisch diese Verbindung nicht spürt. Also das Außen nach innen, also wenn die nach innen steigen, nach außen rausgehen, die Bewegungen, dass das irgendwie authentisch ist, wenn sich das dann bewegt, ne? Also da geht's dann so Details oder die Kette, die dann beim Fahrer hängt, die dann so mitschwingt. Also das sind natürlich auch Sachen, die dann Set-Design und alles schon machen, aber im Schnitt kommt es dann so, dann nimmt man das dann her, sozusagen, um dann den Übergang zu machen, von außen nach innen zu kommen. Ne? Also der Tiger dreht sich nach rechts oder nach links oder fährt, stoppt. Wie transportiert sich das dann sozusagen nach innen für die Crew? Ne? Weil man kann ja eigentlich, man sieht nach draußen nichts. Ne? Das ist jetzt in dem Fall.
Ja, und
beim Boot war es im Endeffekt dasselbe. Ne? Also wie zeigt man, dass das Boot fährt oder schneller wird? Weil im Endeffekt...
Ja, das stimmt, ja.
Genau.
Okay, ja. Also, das hat man aber auch gemerkt, also das sind zum Beispiel, also extra wackeln, klar, und solche Sachen, ne? Aber dass man halt dadurch halt, genau wie du sagst, so dieses Gefühl von dieser Verbindung, es geht ja eigentlich um die Verbindung, ne? Zwischen dem Äußeren und dem Inneren, also zwischen den beiden Räumen. Und dass man da das schafft, dass der Zuschauer eben das nicht als zwei, genau, externe Bereiche sieht. Okay, das verstehe ich auf jeden Fall. Du hast Quarker gesagt, nochmal ein bisschen nach oben schauen. Das habe ich nicht ganz verstanden. Also die Charaktere sollen nach oben schauen. Die Kamera soll nach oben schauen. Wer soll nach oben schauen?
Die Charaktere, ja. Das ist jetzt, sagen wir mal, das war ja auch schon beim alten Boot so, aber wir haben das dann auch für uns dann rausgefunden, dass, also sie sind halt einfach tief unten im Meer, also auf der mehrere hundert Meter und oben drüber fährt halt dann der Zerstörer und dann ist halt die Spannung transportiert sich halt eigentlich wirklich am besten, wenn die Schauspieler nach oben schauen und dann also wirklich was ist über mir, also oh Gott, was kommt da runter oder und dann noch so ein bisschen Schweißperlen und gutes Licht, dann ist das schon viel wert.
Genau, das gibt halt immer so eine Grundspannung, ne?
Ja. Aber es funktioniert.
Und das haben wir im Tiger halt auch gemacht. Okay. So eine
aber Szene. Funktioniert es jetzt im Kriegsfilm besser als in einem anderen Film? Weil ich überlege gerade.
Nein, das war jetzt natürlich jetzt ganz speziell für dieses Genre. Ja, okay, also auch nicht für alle Szenen. Ne? Also, weil beim Westen nichts Neues wäre es jetzt Quatsch, wenn wir alle.
Ja, deswegen hatte ich kurz überlegt.
Sehr speziell.
Nee, aber das war dann so ein Beispiel für gute Tipps einfach. Ja. Manchmal braucht man auch, weil der Drehstress ist schon wirklich enorm, finde ich, gerade bei Serie und auch beim Tiger. Wir haben den gedreht innerhalb von 36 Tagen. Das ist wirklich für so einen super aufwendigen Film wahnsinnig wenig Zeit, ne? Und man erwischt sich manchmal dabei, dass man eben, also das geht eben dann an die Probezeiten, ne? Das Übliche ist ja, dass die Schauspieler dann geschminkt und mit Kostüm am Set sind und man hat wirklich noch nichts gemacht, noch nicht mal guten Morgen gesagt. Mhm. Und da sagt dann der Produktionsleiter schon, ja, das 90 Minuten sind schon auf der Uhr, weil die Maske hat ja um 5 Uhr angefangen. Das tut mir wahnsinnig leid, auch wie die Maske. Und das ist alles gut, aber wir haben ja noch nicht mal geprobt. Mhm. Das führt dazu, viele von den Zuhörern werden es ja wahrscheinlich kennen, die selber drehen, dann ist die Probenzeit teilweise 10, 20 Minuten maximal für teilweise 5, 6 Szenen, die gedreht werden am Tag oder 5, 6 Minuten. Das ist schon wirklich brutal, finde ich. Also richtig cool ist es nicht. Aber das ist die Realität und bei den Spielfilmen ist es mittlerweile auch so. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja. Bei Bora Daktikin ist es nicht so, da wird ordentlich geprobt, wenn der dreht, aber bei allen anderen ist das eben, ist das Zeit. Und deshalb braucht man genau diese Tipps, ne? Dass man wirklich relativ schnell technisch handwerklich an Punkte kommt, wo man drehen kann. So.
Wo sitzt ihr denn an am Anfang? Also wenn ihr jetzt in den Schnittraum kommt, ich weiß, ihr habt ja schon bereitet ja schon vor und seid ihr dabei, dann ist irgendwann der Dreh zu Ende, dann kommst du dazu, also auch physisch dazu. Wie startet ihr?
Ja, also es ist eigentlich immer so, dass wir praktisch genau während dem Dreh begleitend schneiden. Die Dailies, und dann ist oft so, dass, also ich persönlich oder mit Dennis war das dann, hat sich so etabliert, dass er danach erstmal in einen wohlverdienten Urlaub geht und ich die Zeit eben nutze, einen, würde ich jetzt mal sagen, Editor's Cut sozusagen zu machen. Das ist dann so 1,5 Wochen, wo ich dann einfach die Zeit habe, aufzuholen, was noch liegen geblieben ist, weil man kommt einfach bei der Menge an dem, was gedreht wird am Tag und der Material, gerade jetzt bei dem aktuellen Film, also bei Tiger, war es wirklich eine ordentliche Materialschlacht und anhand des
Themen. Also wortwörtlich, ne?
Ja. 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 Und okay. Vor allem auch VFX, sehr VFX-lastig.
Ja.
Genau, und man möchte dem Regisseur in sozusagen die bestmöglichste Version zeigen, wenn er dann das allererste Mal in den Schneiderraum kommt. Da bin ich eigentlich mittlerweile meinen, das bringt dann nichts, desto je früher, desto besser, sondern eigentlich je später. Also ich frage dann immer, was wäre der spätmöglichste Zeitpunkt, dass du dann das aushältst, den Film erstmal nicht zu sehen. Und dann genau, machen wir dann einen Termin und dann wird der Film einmal roh sozusagen das allererste Mal geschaut.
Die brutale Stunde der Wahrheit.
Richtig.
Und du setzt dich automatisch auch in diese brutale Stunde, weil du ja dann diesen Editor's Cut hast.
Ja.
Und du denkst so, oh verdammt, was habe ich da gedreht? Und ja, dann
wirklich. Das ist der Wahnsinn. Beim Set denkt man immer noch, ah, das war ja super lustig. Oder nee, da war bestimmt was dabei. Oder das war doch toll. Dann guckt man sich mal den Schnitt an. Also es ist ja eine tolle Arbeit. Aber man sieht selber, es ist wirklich schonungslos. Ne? So wie nach einer durchsoffenen Nacht, das erstmal morgen, man denkt, ist so alles super gelaufen, Gansel, dann guckt man sich im Spiegel an, oh, alles klar. Okay, gut, jetzt sieht man dann doch, ne, so, aber das kriege ich schon wieder hin, ne, das ist dann der Schnitt, ne, das kriege ich schon wieder hin, mal duschen und mal gucken ein bisschen, wie so.
Ja, was ich auch spannend finde, ist immer, dass ja, also, wenn ich ins Projekt einsteige, dann hat Dennis einen Vorsprung und ich hänge hinterher und oft frage ich dann nach und wie habt ihr das eigentlich, also was ist da deine Vision und wie ist es dann? Und in diesen 1,5 Wochen habe ich so die Möglichkeit, auch mal so ein bisschen vorweg zu laufen und einfach ihn mal zu überraschen auch oder den Regisseur, Regisseurin, mit der ich zusammenarbeite und dann zu zeigen, ja hier guck mal, das wäre so mein Take on it, so bevor dann alle anderen kommen und sagen, so, ich würde auch gern noch Feedback dazu geben oder halt die Meinung und Visionen und so weiter. Aber das ist so eigentlich die spannendste Zeit, weil man so diese Zeit und Ruhe hat, dann am Film gemeinsam anzufangen zu arbeiten und dann auf einen Nenner oder auf eine Vision hinzuzuarbeiten.
Hattet ihr eine Deadline aus dem Grund, weil es ist ja ein Kinofilm geworden, aber es war ja nicht als Kinofilm grundsätzlich erstmal, also schon, aber ihr wisst, was ich meine, sollte eher für den Streamer produziert werden, heißt es, gab es von deren Seite eine Art Deadline, bis wann ihr, ja, okay. Und wie eng war die?
Das ist relativ genau festgelegt, ne? Es gibt den sogenannten AC, Amazon Cut 1 und dann Amazon Cut 2 mit Feedback-Schleifen, das ist relativ genau festgelegt bei Disney Plus, Netflix ist es überall ähnlich. Also klar, wenn der Film jetzt irgendwie länger braucht oder man hat irgendwie dramaturgische Probleme, dann gibt es da mehr Zeit, aber die haben natürlich auch irgendwie so ein ungefähres Ausstrahlungsfenster und dann wird da zurückgerechnet, wann man was sehen will.
Weil das ist ja so ein bisschen Unterschied zum, ne, wenn man jetzt einen reinen Kinofilm macht, dann ist es ja natürlich noch was anderes, weil du dann einfach nochmal eine andere Zeitspanne vielleicht auch hast.
Klar. Obwohl das natürlich bei den kommerziellen Kinofilmen auch anders wird, ne? Also wenn man sich so den Zeitplan anschaut, zum Beispiel bei Simon Verhoevens Alter weißer Mann, ne, also das geht, die sind fertig gedreht und da gibt es irgendwie den Starttermin wirklich ein halbes Jahr später, also gemixt und mit allem drum und dran. Wir sagen mal, das ist schon brutal.
Ja,
das
stimmt.
Aber diese richtigen Kinospots zu finden, ne, also wenn du zum Beispiel, das kann der Wohl oder Wehe ausmachen. Mhm. Ne? Also auch Jim Knopf ist so ein Beispiel. Wir hatten irgendwie dann einen Kinostart, haben wir ausgemacht und dann war 3 Wochen war dann Platz 1 und dann kam Corona, der zweite Lockdown. Und dann ist so ein 20 Millionen Euro teurer Film also fast versenkt. Mhm. Das ist super wichtig, wann diese Starttermine sind. Ja. Ja, dass das irgendwie noch, der Film muss auch funktionieren, keine Frage. Ne? Und deshalb ist bei vielen Kolleginnen und Kollegen so, dass die wirklich unglaublich gehetzt die Postproduktion durchknüppeln, ja, inklusive die Editoren, um gute Kinospots zu finden. Zum Beispiel Februar ist ein super Termin und so. Und in Deutschland starten große Filme sehr selten im Sommer, zum Beispiel. Mhm. So.
Ja.
Und da hängt das davon ab. Und beim Streaming ist es mittlerweile auch so, dass alle eigentlich in den Herbst wollen, weil das dann so die große Fernsehguckzeit ist.
Ah ja. Mhm. Okay. Das heißt, aber ihr musstet, ich meine, das habt ihr natürlich auch noch auf dem Tisch, ne? Dass ihr theoretisch diesen Zeitdruck hattet und ihr setzt euch dann jetzt zusammen und arbeitet jetzt gemeinsam dran. Kamt ihr gut voran? Oder wo war denn für euch so, wo ihr gemerkt habt, so auch besonders bei dem Projekt, besonders Hürden, wo ihr dachtet, boah, das ist schwierig?
Ja, also. Ja. Ich weiß noch, eine einschneidende Sache, 2 Wochen nach Drehbeginn war so für mich die allererste Hürde, wo mir so wirklich klar wurde, welche Dimensionen dieser Film hat. Also nicht jetzt gerade schnitttechnisch, sondern auch inhaltlich. Ne? Also ich weiß noch ganz genau, ich habe dann Dennis angerufen und gesagt, also das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass das hier so dark wird, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also, oder ja, die Thematik einfach so krass ist. Und wenn du dann doch, man sitzt ja jetzt mittlerweile eigentlich alleine im Schneideraum, dann während der Drehzeit, ne? Also es ist, also in unserem Fall war es so, dass wir alle remote gearbeitet haben. Meine Assistentin auch remote bei sich zu Hause während der Drehzeit und somit ist man dann alleine. Und dann ist man alleine 10 Stunden mit diesem Material ich weiß noch genau, wo dann so die ersten Leichen dann kamen und so weiter, dann musst du kurz mal durchatmen und dann sagst du auch mal, okay, dann halber Tag, dann reicht es mal für heute. Und dann, es war so das allererste, es war so wirklich die erste Hürde, war diese, das zu spüren, diese Verantwortung, die man hat, so ein Thema zu behandeln. Und dann kam ja noch erschwerend dazu, dass in dieser Zeit ja das dann auch noch aktuell in den Nachrichten war. Also man ging heim, hat die Nachrichten angemacht und dann kamen echte Panzer, die dann irgendwo gerollten. Und das war wirklich so, wo wir dann, wo ich dann auch die den Postproduktionssupervisor angerufen habe und habe gesagt, also wir müssen dem ein bisschen vorweg einfach nehmen, dass wir auch vielleicht uns mal eine Pause nehmen können, um da einfach auch mal durchzuatmen. Und dankenswerterweise wurde es sofort gehört und konnten wir es nehmen, wenn wir es gebraucht hätten, sozusagen, ja. Und ja, und dann die zweite wirkliche Hürde war wirklich diesen Panzer alles das machen zu lassen, was er macht, so, ne? Also VFX, innen, außen, es war sehr, sehr kleinteilig. Also, und dann sprechen die ja auch noch. Also es kommt ja noch da erschwerend dazu, dass sie sich eigentlich in dem Panzer nicht hören. Das spricht, sie haben alle Kopfhörer auf und haben alle Mikros, aber man kann jetzt auch nicht 2 Stunden lang Leute mit diesem Mikrofonsound und im Kopfhörer hören, sondern wir haben dann auch irgendwie festgestellt, wir müssen auch mal so die real miteinander sprechen lassen, obwohl es jetzt vielleicht nicht ganz authentisch ist, aber
also durch die Lautstärke des Panzers können sie sich nicht genau verstehen.
Genau, also der Panzer ist so laut innen drin, dass sie halt ohne Mikrofone ja gar nicht sich verständigen können und vor allem auch, also die können sich ja teilweise auch gar nicht sehen, das kommt dann auch dazu, wie verbindest du 5 Charaktere so, dass man das Gefühl hat, man hat eine Dialogszene zwischen den beiden, aber sie schauen sich nie an.
Ja.
Und das waren so kleine Hürden oder auch größere teilweise, wo man halt wirklich sagt, ja, wie macht man das? Weil, also es geht dann bis ins Detail, weil draußen, wo ist man dann, in welchem Moment? Und ja, genau, also gerade so ich weiß noch, der erste Drehtag, da haben wir gleich eine Szene gehabt, wo alle 5 Charaktere inhaltlich über die Mission sprechen und sozusagen diese ganzen Probleme sofort behandelt wurden, weil man halt wirklich das zusammensetzen musste. Und an dieser Szene haben wir, glaube ich, bis zum Schluss auch gefeilt und gefeilt und gefeilt, weil wir dann irgendwann im Laufe des Projekts sozusagen im Laufe des Schnitts draufkommt, was man dann alles macht. Ne? Also
es wäre ist auch eine Frage, die ich auch hatte, war diese Entscheidung, erst recht bei so einem historischen Thema, wie man sich entscheidet, wo bleibt man akkurat Ne? Und wo lässt man die Akkuratheit liegen und sagt, wir entscheiden uns für die Dramaturgie. Mhm. Und wie macht man diese Entscheidung? Das heißt, also ein Beispiel ist das ja zum Beispiel mit dem Gespräch. Wie habt ihr da für euch die Linie gezogen, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt wollen wir lieber gucken, dass es verständlich ist, als dass es Sinn macht?
Also es war schon so die Idee, dass man so akkurat wie möglich eigentlich bleibt. Aber wir haben immer wieder, haben wir es auch natürlich verlassen, aber dann bewusst. Ein Beispiel sind zum Beispiel, ich wollte unbedingt, dass die Patronenhülsen auf den Boden fallen und dann zittern die Patronenhülsen so, wenn sich die russischen Panzer nähern. Das ist totaler Quatsch. Mhm. Also A, zittert in so einem Tigerpanzer gar nichts auf dem Boden. Ja. Die Hülsen fallen auch nicht daneben, weil dann da kann man ausrutschen drauf, die fallen in einen Hülsensack. Und dann war der Kompromiss, den wir mit den Panzerberatern vor Ort gemacht haben, der, ich leg da einen Sack hin, der kann runtergefallen sein und sagen, okay, das ist in Ordnung. Oder es gibt so eine Szene dann unter Wasser mit dem Tiger und dann ist es eigentlich so, dass man den Motor nie abstellt. Das ist das allerletzte, was er macht, weil dann ist wirklich die Chance, dass man den wieder ankriegt, wirklich sehr gering. Aber das ist natürlich, also wie ein Ball vom Elfmeter, ne? Also das ist irgendwie vom Elfmetertor, also den nicht reinzukicken. Mhm. Natürlich habe ich dann gesagt, komm, die schalten den aus. Ja. Und dann sagen die Charaktere auch, nein, das darf gar nicht mehr machen, aus den und den Gründen und so weiter. Und natürlich, machen sie es auch. Und das ist dann natürlich eine hochspannende Szene, weil natürlich ist er dann, geht er dann schwer wieder an. Mhm. Und so, also das sah ich dann, aber dann weiß ich es auch. Dann stelle ich mich dem sozusagen später auch. Und
sage, das heißt, du weißt, dass es halt eine...
Ich weiß es, genau. Ja, also ich bin dann wirklich so, man nördet sich ja dann extrem in so ein Thema rein und ist dann so ein halber Panzerexperte irgendwann und holt sich natürlich auch seine Berater. Und manchmal ist es auch gut. Also ich hatte zum Beispiel eine Szene, wo dann eben unser historischer Berater, der Professor Hürter vom Institut für Zeitgeschichte, sagte, Herr Gansel, es ist wichtig, dass in dieser Szene auch Wehrmachtssoldaten anwesend sind. Das ist eine Pogromszene, weil es ist nicht immer nur die SS oder der Sicherheitsdienst und ne, Sie können sich an die Wehrmachtsausstellung noch erinnern. Ich habe die tatsächlich noch besucht. Okay, und dann sage ich, wunderbarer Tipp, ne? Das ist ja sozusagen dann das große Thema dann, dass die Wehrmacht sich ja jahrzehntelang immer gesagt hat, wir haben mit den ganzen Gräueln, das war ja die SS oder der Sicherheitsdienst, die Polizeibataillone. Stimmt natürlich gar nicht. Wir wissen heute, dass die Wehrmacht also wirklich in diesem Vernichtungsfeldzug gegen die Sowjetunion eine große tragende Rolle gespielt hat. Und dann stellen wir dann kommen dementsprechende Wehrmachtssoldaten in die Szene. Okay. Ne? Die fallen einem normalen Zuschauer gar nicht auf, aber es ist eben wichtig. Also gerade bei historischen Stoffen ist das super wichtig. Und wir haben auch Schnittfassungen denen gezeigt. Also wir haben wirklich seitenweise Anmerkungen noch im Schnitt von den historischen Beratern bekommen. Der Panzerberater war dann auch da und hat gesagt, okay, gut, ich will es euch nur sagen. Ne? Und man versucht dann aber eigentlich schon, es irgendwie akkurat zu machen.
Ich würde auch sagen, wir haben uns schon eher immer für die akkurate Variante entschieden und wirklich nur ganz ausgesucht sind wir dann in die Dramaturgie gegangen eigentlich. Ne? Also Patronenhülsen ist schon eben, da spricht man genau, wie transportiert sich das jetzt, diese Russen ankommen, ohne jetzt, sagen wir mal, einen Topshot zu haben, wo dann eine ganze Armee an Russen ankommt. Ja. Aber in diesem Raum und vor allem ist ja die Perspektive auch für uns wichtig gewesen, dass wir praktisch diese Geschichte vorwiegend halt im Panzer erzählen wollen, ne? Also nicht, also auch rauszugehen, nur wenn nötig oder der Geschichte dienlich. Und gerade am Anfang war schon zu sagen, auch dem Zuschauer zu zeigen, wie ist das denn, wenn du da im Panzer
sitzt? Ja, ich nutze es mal gerade, weil der liebe Dennis muss leider gleich weiterziehen. Wir bleiben aber noch dran. Ich würde mich gleich mal schon
er direkt. Er lässt mich alleine.
Genau, er lässt sich jetzt alleine, weil er ist direkt bei Robert Hofmann, gleich im nächsten Gespräch. Robert, viele Grüße. Und genau, deswegen redest du wahrscheinlich gleich da genau weiter. Das heißt, ihr müsst danach zu...
ich setze dann an und komme dann wieder zurück.
Genau. deswegen vielen Dank schon mal für deine Zeit.
Ja, ich danke dir, super
und
Gespräch.
Vielen Dank für den Film und genau, ich hoffe auf jeden Fall, drück die Daumen, dass der sehr gut angenommen wird jetzt in den nächsten Wochen und dann danach noch im Stream noch gut zu finden ist.
Super. Nee, vielen Dank. Das war echt ein klasse Gespräch. Danke. Benni, du machst das. Jetzt ist er endlich weg.
Echt ein Problem sprechen. Wir haben kurz überlegt davor, ob wir das jetzt überhaupt sichtbar machen, dass er geht, oder ob wir sagen, naja, er verschwindet einfach ganz leise und dann enden wir das Ganze, aber das wäre, glaube ich, komisch.
Wir wollten authentisch bleiben.
Sonst
nicht rausschneiden.
Das wäre jetzt nämlich komisch.
Genau, das finde ich auch. Also.
Ich hätte immer so Dennis fragen können, ne? Dennis siehst du auch, ja, Dennis nickt.
Ja, genau. Er ist ja eigentlich auch jetzt noch im Raum, aber...
Nee, schön, dass du noch da bist. Und ich hatte eigentlich noch eine Frage auch an euch beide, aber vielleicht kannst du mir so ein bisschen beantworten, weil es geht ja auch immer viel um diese, Dennis hat es ja auch so ein bisschen erwähnt gehabt mit, er wollte das mit diesen Patronenhülsen beispielsweise, ne, und auch aus, ne, er hatte das Bild vor Augen und findet es wichtig. Und hatte auch eine Wirkung auf der großen Kinoleinwand. Aber dann gibt es manchmal auf der anderen Seite, zum Beispiel auch von deiner Zunft, ne, so, okay, das funktioniert vielleicht nicht. So wie die Person sich das vorstellt. Ich weiß nicht, ob es so eine Situation bei euch gab. Wie gibst du Feedback? Wie sagst du denn zum Beispiel, oder wie gehst du da rein ins Gespräch mit der Regie, der Produktion und sagst, hey, ich würde es anders angehen hier, weil X, Y und Z, oder ist da schon so ein Vertrauen da, dass du es gar nicht mehr brauchst?
Also jetzt bei uns, also bei Dennis und mir und auch bei anderen ist natürlich ein Vertrauen da. Also das ist, glaube ich, auch das Wichtigste in der Beziehung zwischen Editor und Regisseur oder Regisseurin, dass man so ein Vertrauensverhältnis aufbaut und in erster Linie verstehe ich mich auch immer als derjenige, der versucht, die Vision des Regisseurs oder Regisseurin umzusetzen, so gut wie es mir möglich ist. Und dann sich praktisch ranzutasten, vielleicht hier und da auch mal etwas hinzuzugeben und zu sagen, schau, wie wär's denn damit oder wie wär's denn damit? Oder ich frage dann auch ganz oft, soll ich dir mal eine Version schneiden, wo ich denke, da könnte es hingehen, ne? Oder willst du die so nach Drehbuch haben? Oder also das ist dann auch alles Kommunikation eigentlich in dem Sinne, dass man halt viele verschiedene Angebote macht. Gerade im Anfang, während der Drehzeit, also da ist es auch oft so, dass ich halt einfach wirklich dann ein Assembly mache, zuerst mal von der Szene, die dann auch relativ offen sofort dem Dennis schicke und sagen, schau mal hier, das ist jetzt mal grob, was das Material jetzt mal so aus dem ersten, aus deinen Favorites, also es gibt ja dann sozusagen im Cutter-Bericht die Favorites des Regisseurs und dann hangelt man sich da, so fängt man an, sich an diesen Favorites oder versucht es da anzufangen und von dort geht man dann die Schritte gemeinsam. Und je stärker das Vertrauensverhältnis ist, glaube ich, umso mehr hat man schon zusammengearbeitet, umso mehr weiß, wie der andere tickt, was er mag, was möglich ist. Und dann kann man auch hier und da auch mal sagen, ich probiere jetzt mal was aus und bewusst auch mal eine Situation kreiert und sagt, jetzt sage ich ihm mal nicht, was ich gemacht habe im Vorfeld und schau, wie er reagiert als Zuschauer. Also weil die Aufgabe des Editors ist ja auch, man ist der erste Zuschauer. Ne? Also man sieht das Material unbedarft möglichst von dem, was am Set abgelaufen ist und versucht da diese erste Version zu kreieren im Endeffekt, die man selber einfach auch spannend findet oder unterhaltsam oder lustig oder also je nachdem nach Genre. Ich gehe auch oft ran an die Sache zu sagen, wie wird es mir einfach Spaß machen zu schauen, ne? Also die Szene oder wie ist der Anfang vom Film?
Ja.
Was würde ich jetzt gerne sehen?
Wie stark unterscheidet sich denn der Assembly Cut, nennen wir mal, also die Assembly Cuts, wenn man so möchte, vom finalen oder fast finalen Produkt? Final ist ja sehr hart gesagt, aber so in die Richtung final gehende Film.
Also jetzt rein vom Schnitt her, jetzt wenn man mal die VfXen vorlässt und die Mischung und so weiter, ist es bunt gemischt, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich hatte schon Situationen, das schneidet man und dann verändert man es nur noch gering und sucht dann noch Takes aus, weil einfach irgendwie die Vision so klar war und die Kamera das so aufgelöst hat, dass die, also manchmal, ich sag dann, das Material spricht mit einem plötzlich und du schneidest es zusammen und du sagst dann, ja, okay, hier bitte. Und schaut es euch an und dann bleibt, manche Szenen bleiben dann ganz, ganz, ganz lange einfach so und dann werden sie noch ein bisschen verändert.
Ja.
Und dann gibt es wiederum Szenen, die werden komplett nach dem Assembly nochmal auseinandergelegt, getrennt, an verschiedenen Stellen hingelegt, umstrukturiert. Also ist ich würde sagen, dass da gibt's jegliche Möglichkeiten auch. Ne? Also, aber das ist auch das Spannende daran, ne? dass man halt einfach schaut und nie irgendwie sagt, oh ja, das ist es jetzt.
Ja.
Also ich glaube, der größte Fehler ist so zu sagen, ja, so ist es und so wird's gemacht. Und dann kommen eben Feedbacks rein. Jedes Feedback oder Anmerkung hat irgendwo einen Warnkern. Es muss nicht sein, dass es jetzt in der Szene oder in dem Moment ist. Es kann irgendwie, und das ist, glaube ich, das ist so die Challenge, die man hat, irgendwie das rauszufinden. Warum gibt's diesen Kommentar jetzt? Und das ist auch immer das Schwierige, weil man sich dann auch rausnehmen muss und zu sagen und objektiv drauf gucken muss, okay, warum hat die Person jetzt das gesagt und wo kommt es her?
Ja, besonders beim Spielfilm oder ne? Oder bei einer Narrative in irgendeiner Art und Weise, wo du ja manchmal Situationen hast, die ja vielleicht, also dieses Feedback kann ja vielleicht von was ganz anderem rühren, was vielleicht so 5, 6, 7 Minuten vorher war, ne? Wo dann halt dadurch so ein Unverständnis in dieser Situation da entstanden ist. Und das dann rauszufinden, finde ich nicht einfach.
Nee, das ist auch oft so eine Spürensache, glaube ich. Also ich finde das dann auch immer unglaublich wichtig, den Film gemeinsam zu schauen mit den Kandidaten, die dann eben Feedback geben.
Ja.
Und deswegen ist es auch wieder schön, dass man wieder in einem Raum sitzen kann und dann zu 5, 6, zu 8, 13, je nachdem, wie viele Leute mitmachen, den Film anschaut, weil es einfach ein ganz anderes Schauen ist, wenn man alleine da sitzt und dann kriegt man eine Liste irgendwie oder das dann erspürt gemeinsam, weil dann ist auch oft so schon, dann kommt der Kommentar oder das Feedback und dann weiß man schon, das hatte ich auch, da hatte ich so einen Moment des Fremdschämens oder so. Also ich habe das dann auch manchmal, wo ich sage so, muss man noch mal ran. Ich glaube, da ist noch nicht das Ideal erreicht. Ja. Ja.
Und gab es, ich meine, bei so einem großen Projekt, gab es Testpublikum irgendwo in einem Moment, wo, also wirklich Testpublikum, jetzt nicht die am Prozess mit beteiligt waren, sondern wo gesagt haben, im Kino schauen wir mal oder irgendwie
also
sowas?
Also in diesem Fall war es so, dass Amazon ein Test-Screening gemacht hat via Stream.
Ah.
Also das so, ich habe es so verstanden, dass sie das praktisch so auf eine Plattform geben, wie es dann auch so ist. Und dann haben die Zuschauer dann Möglichkeiten, eben Feedback dazu geben.
Es gibt so eine Art Test-Screening-Plattform, Amazon Prime.
Ja, wahrscheinlich. Also so habe ich es verstanden. Okay. Also es wird dann relativ realistisch simuliert, wie der dann auch irgendwie streamt. Also und ich glaube, es gibt einen, und das fand ich sehr spannend, es gibt einen Knopf oder halt einen Button dann in dem Ding, wann hätte ich ausgeschalten.
Ja, ach ja, aber auch krass, okay.
Ja, aber ist auch spannend. Also es ist, und da, ja genau, das gab es in dem Fall. War so und
habt ihr so eine Auswertung gekriegt und dann seid ihr da ran
nochmal? Genau, dann wird das ausgewertet und dann kommt, je nachdem, kommt halt dann ein Ergebnis und dann wird geschaut, wo stellt man dann noch Sachen um oder wo muss man noch anziehen, wo ist die Spannung noch nicht da oder wo verlassen die Zuschauer uns zum Beispiel.
Also ich überlege gerade, ob das ja ganz spannend ist eigentlich, wenn du das für die, also auf einer Streaming-Plattform testest, ob das sogar spannender ist als auf einer Kinoplattform, also als im Kino, aus dem Grund, weil die Leute da eher die Möglichkeit haben, auszuschalten oder abgelenkt zu sein. Mhm. Ne? Vielleicht sind die aber dafür auch unehrlicher, weiß ich nicht. Aber ist ja eigentlich auch spannend, also ist ja ein großer Unterschied, ne? Ob du jetzt sagst, voll, im Kino, wo du halt, du kommst da hin, musst keine Karte zahlen, weil du ein Testpublikum bist, aber du setzt dich da hin und bist im dunklen Saal und guckst dir den Film an und hast natürlich eine andere Schwelle, wo du dann sagst, okay, hier will ich jetzt rausgehen, so eine Art. Als wenn du es zu Hause hier anguckst, in so einer Plattform und ihr dann daraus dann trotzdem einen Kinofilm macht, was ja dann ja eigentlich...
Naja, das kam dann ja im Nachhinein.
Ja,
also man muss ja fairerweise sagen, dass es ja ganz, ganz lange eben als Stream-Produkt gedacht war und dann hat man einfach gemerkt, dass es auch auf die große Leinwand verträgt im Endeffekt und dann kam das ja hinten raus. Aber es stimmt, also es ist eine sehr spannende Sache, weil ja was eine große Sache, die ja fehlt, wenn man es nicht gemeinsam guckt, ist eben dieses gemeinsame Erlebnis.
Ja.
Also wie auch gestern bei der Premiere, also wenn wirklich dann eben 300 Leute in einem Saal sitzen und wann wird gehustet, wann merkt man, dass die Leute unruhig werden oder ist es irgendwo zu lang oder zu kurz oder funktionieren manche Momente nicht.
Ja.
Das spürt man ja dann in der Gemeinschaft doch deutlicher, als wenn jetzt wahrscheinlich, also jeder für sich zu Hause alleine, also die haben dann nicht in der Gruppe geguckt, sondern jeder saß zu Hause und hat dann, also so stelle ich es mir vor, ich habe es auch nicht mitgekriegt.
Mhm.
Aber ja.
Und dann gab es dann nach Re-Edits, heißt eine oder zwei, oder war es denn nochmal mehrere Runden, wo ihr dann da mit Amazon halt da Rücksprache gehalten habt?
Also oder es gab was? Insgesamt drei Schleifen, große.
Ja, genau.
Und währenddessen gab es natürlich immer wieder kleine, also das, man musste es dann so aufteilen, also gerade weil wir vorher gesprochen haben mit dem Zeit, wie viel Zeit man hat für den Schnitt, also das ist auch eine große Sache, ist halt Zeitlogistik, wie baut man die Änderung, weil man ist dann so in der Diskrepanz, dass man halt sagt, okay, wir haben natürlich einerseits das Studio und die Produktion, die ja natürlich Feedback gibt, aber dann natürlich ist ja auch der Regisseur, Regisseurin noch da, die einfach auch immer noch Sachen verbessern möchte und dann muss man halt schauen, okay, da gibt es dann Tage, jetzt kümmern wir uns um das und dann gibt es Tage, da kümmern wir uns um das und das ist gerade bei so einem großen Projekt sehr, sehr aufwendig oder, also aufwendig jetzt nicht, aber man muss planen halt einfach, ne? Man muss sagen, okay, heute schauen wir, dass wir uns darauf konzentrieren, weil man ist ja dann auch selber so, dass man dann auch noch Sachen hat, die man ja immer noch verändern will. Also es ist ja nie fertig.
Welchen Prozess findest du anstrengender? Den am Ende, wo man jetzt so zum Ende kommt, wo man dann doch immer wieder was zu tun hat, zu verbessern hat oder am Anfang überhaupt zu starten? Also den Ball ins Rollen zu bringen?
Also ich vergleiche das immer, ich habe immer so ein Bild von einem Steinmetz im Kopf, der zuerst mal aus diesem Steinklotzquader erstmal so eine grobe Sache rausschnitzen muss. Und ich, also der Assembly Cut, finde ich, ist sehr energieaufwendig, würde ich jetzt mal sagen, weil du halt einfach, du musst halt die Sache, die jetzt da auf dem Papier steht und dann zu dir kommt, auch als Material umsetzen, ne? Übersetzen, Musik, was hat das für eine Tonalität, ja. Rhythmus und so weiter. Also diese groben Sachen einfach erstmal rausfinden und man ist halt da oft auch alleine und weil halt die Regie am Set ist, die hat da genug zu tun und man kann von Glück sagen, wenn man dann am Abend sie mal für eine Stunde um 10 Uhr abends irgendwann mal noch sprechen kann nach Dreh. Genau, also ist auch, kann man jetzt auch nicht pauschalisieren, aber ich finde bis man so rausgefunden hat, wie der Film tickt, das ist die energieaufwendige Arbeit. Okay. Danach wird's leichter und also was mir immer am meisten gefällt, ist, wenn der Film einmal steht und dann fängst du an zu feilen und hier und jetzt und dann kannst du so spielen anfangen. Mhm. Also ich,
wenn du anfängst, die Wimpern aus dem Stein zu hauen.
Ja, genau, richtig. genau, die Poren einzumeißen. Nein, aber ja, das ist schon, das ist dann schon spannend und dann ist nochmal auch energieintensiv, wenn halt natürlich dann andere Leute dann auch noch mit drauf gucken und dann Feedback geben.
Mhm, das meine ich nämlich.
Dann muss man dann, also das erste Mal ist dann mit Dennis, was wir jetzt so besprochen haben vorher, wenn er das erste Mal sieht, da schwitzt man und denkt sich, boah, was wird er dazu sagen? Und dann.
Hattest du mal einen Moment, wo, also jetzt nicht mit Dennis, aber allgemein, wo mal die Regie gesagt hat, das geht ja gar nicht in meine Welt. Oder schwitzt du einfach immer, weil du denkst, vielleicht passiert das?
Also man ist immer aufgeregt und hatte ich auch schon, dass man nach dem ersten Screening einfach auch gemeinschaftlich, also es ist ja dann oft, also man weiß es ja auch so im Vorfeld schon, dass hier und da Baustellen
gibt. Ja, ja.
Dann wird es aber so ein bisschen dann spürt man es halt noch ein bisschen stärker, wenn halt dann noch jemand anderes dabei ist. Und ja, das gab es auch schon, dass man dann rausgegangen ist und erstmal so durchatmen muss und sagen, okay, was machen wir jetzt?
Ja, ja.
Also wie gehen wir an die Sache ran und kriegen da dann noch das raus, was
gemeinsam
wir dann...
Gemeinsam den Bogen halt.
Den,
ne?
Bogen, ja, dann, genau. Und das ist... Ja, hatte ich auch schon.
Okay, na gut. Es kann ja auch sein, du hättest jetzt gesagt, ich meine, ist es erstens normal, dass sowas passiert, denke ich, wenn du jetzt recht bei so vielen Projekten, die du betreust oder betreut hast. Aber es hätte ja auch sein können, dass du sagst, nee, eigentlich war das noch nie der Fall. Aber ich habe einfach immer die Sorge, also einfach dieser Druck, den
man
einfach hat.
Die Sorge hat man immer. Genau, die Sorge hat man immer. Aber ob es dann letztendlich eintritt, das ist dann immer noch so ein spezieller Fall. Aber ja, also es möchte ich jetzt auch nicht leugnen, dass es auch mal dazu kam. Aber interessanterweise finde ich das dann auch mittlerweile auch wieder spannend, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass wenn was nicht funktioniert, also Szene, also jetzt mal auch nur eine Szene oder so, also es hat man ja immer, und dann steckt man die Energie rein, um versucht, diese Szene gut zu machen. Und überall, wo man Energie reinsteckt, ist auch dann Energie drin. Also so sehe ich das dann. Und dann oft wird es dann zu einer Lieblingsszene plötzlich. Ja. Und am Ende denkt man sich, Wahnsinn, hätte man kein Problem mit der Szene gehabt, wäre das nie entstanden.
Ja.
Also von dem her ist das selbst das auch spannend. Und man darf dann nie sagen, oh ja, funktioniert ja nicht. Also jetzt haben wir halt Pech gehabt. Schneiden wir raus.
Genau, schneiden wir raus. Genau, einfach ja. rausnehmen. Dann ist der Film halt einfach kürzer.
Genau.
Wir kommen langsam zum Ende und deswegen führe ich so den Bogen in die Richtung auf so, was nimmst du denn für dich aus dem Tiger, aus der Produktion des Tigers mit für deine weiteren Projekte, was du also auch jetzt vielleicht technisch für deine Arbeit, was du vielleicht auch in weiteren Projekten gerne mit anwenden wollen würdest, ne? Ob man das tut, ist eine andere Frage und wie weit man das tut, aber was du da irgendwie für dich so spannend mitgenommen hast.
Ja, zum einen wirklich die Vorbereitung, also eine gute Vorbereitung. Für so ein großes Projekt wird mir immer wichtiger oder würde ich auch gerne Zukunft machen. Dann, was auch, als der Trailer rauskam auf YouTube und der dann jetzt irgendwie 1,8 Millionen Mal geklickt wurde und teilweise ja auch frameweise dann besprochen wurde, ist mir auch klar geworden, was man dann doch bei so einem Film für eine Verantwortung hat und dass man dann schon auch mal noch genauer hinguckt an manche Momente und da nochmal einen extra Schliff macht. Sozusagen. Also das ist wirklich auch mir bewusst geworden, also richtig bei dem Projekt. Und ja, weiter einfach ein gutes Team auch um sich zu haben. Also ich glaube, das ist auch sehr, 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 sehr wichtig.
Ja.
Und ich glaube, das spürt man auch dem Tiger an, dass es das gesamte Team einfach unglaublich gut funktioniert hat, das Zusammenspiel zwischen den einzelnen Departments. Und wenn das passt, dann spürt man das dem Film an und spürt das die Energie und also da, das ist auch sehr wichtig.
Ja, na toll, das war echt das.
Wie, ich hieß ja, genau, ich muss im Telefon Bier. Aus. Genau.
Meine allerletzte Frage, weil ich mach den Bogen jetzt, weil wir am Anfang kurz über deinen Weg in die Branche besprochen haben und da würde ich gerne nochmal drauf eingehen und oder dann nochmal eine zweite Frage stellen dazu. Genau, das bist du, hast du da vorher auch schon so ein bisschen erwähnt, bist du ja selber in der Situation, dass du schaust nach Leuten, also du versuchst Möglichkeiten zu schaffen, haben wir ja davor gehabt, dass Leute den Weg in die Branche auch finden können als Editor. Mhm. Wie versuchst du diese Räume zu schaffen? Vielleicht auch für die anderen Editorinnen, die das Format hören und was fehlt vielleicht auch gerade für junge Editorinnen, was jetzt den Zugang angeht?
Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht oder es war bei mir ja dann auch so, also ich habe dann nach 8 Jahren Assistenz auch mal die Möglichkeit bekommen, dann meinen ersten Langfilm zu schneiden und das wäre damals auch nicht möglich gewesen, ohne dass, also sozusagen für mich gebürgt hätte oder mir den Rücken gestärkt hätte, sollte etwas schief laufen, weil also was ich schon merke ist, dass die Leute, also man, es wird nach Editoren gesucht, aber die sollen dann alle schon Erfahrung haben. Und ist halt unglaublich schwierig, weil du kannst keine Erfahrung sammeln, wenn du nicht dann einmal ein 90-Minüter auch machst. Also eigenverantwortlich ist ja auch, also auch so, es ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte, wenn du dann wirklich mal für einen Film verantwortlich bist und dann da sitzen musst bei so einem Feedback-Gespräch und so. Aber ja, das ist unglaublich wichtig, glaube ich, dass man halt den Jungen oder dem Nachwuchs halt einfach die Chance gibt, einfach das Vertrauen auch oder einen Raum schafft, einen sicheren Raum zu sagen, wir vertrauen dir, mach das, aber soll es schieflaufen, helfen wir dir auch. Ne? Also das ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Ja, das sind, glaube ich, auch wir alle gefragt, dass wir diesen Raum bieten. Aber also ich muss auch sagen, es hat sich also auch, ich höre auch immer öfters, dass das auch passiert jetzt, ne? Also dass man auch sagt, ja, macht mal ein Praktikum, geht mal rein und dann aber holt nicht nur Kaffee, sondern seid auch dabei beim Praktischen und sitzt da drin. Also es ist ja auch spannend, wie sich das halt über die Geschichte verändert hat, ne? Also Assistenz war ja eigentlich immer im Raum und jetzt ist immer oft ganz weit weg. Und eigentlich war ja der Ursprung Assistenz und dann wird man Editor oder Editorin. Und jetzt gibt es natürlich unglaublich viele Möglichkeiten, wie man zum Beruf kommt. Aber letztendlich bleibt es dann doch immer, dass man halt die Chance bekommt, einmal ins kalte Wasser zu springen zu dürfen, sozusagen. Müssen, dürfen, ja.
Na, man muss ja leider einmal ins kalte Wasser springen. Ne?
Richtig, sehr, das stimmt. Ja.
Deswegen stimmt das schon.
Ja.
Nee, hast schön gesagt, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den ich da nur bestätigen kann oder auch gerne weitergeben möchte. Und ich glaube, das nutze ich jetzt auch, um den Bogen zum Ende der Folge zu führen, weil ich auch gleichzeitig gesehen habe, dass meine Karte 4 Minuten noch hat.
Oh, nein, dann geht's nicht mehr.
Dann geht, kann man nichts machen.
Nee.
Deswegen bedanke ich mich.
Die schmeißt uns raus, die Karte.
Genau, jetzt. Die Karte sagt, stopp, genug geredet, zu viel Inhalt.
Ja.
Nee, vielen Dank für das Gespräch und für den Einblick. Ich glaube, wir haben jetzt den Tiger jetzt nur angedeutet. Ihr habt die Möglichkeit natürlich, wir werden ihn natürlich den Trailer dazu verlinken in dem Folgentext. Und ihr könnt den Tiger natürlich jetzt auch im Kino sehen. Genau dann, wenn die Folge online geht, ist er auch in den Kinos. Also perfekter Zeitpunkt, um den Film euch anzuschauen und dann nochmal die Folge zu hören.
Genau. Und dann, was habt ihr dann da jetzt?
Ja, genau. Ne, und genau, deswegen bedanke ich mich bei dir, bedanke ich mich auch bei Dennis, auch wenn er schon weg ist, aber er wird ja die Folge bestimmt hören und bedanke mich auch bei den Zuhörenden für eure Ohren und wie immer würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder und ich wünsche euch guten Tag, guten Abend oder auch gute Nacht. Ciao.